Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom August 2023. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom August 2023. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 228. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2023. Zu dieser Ausgabe im Sommer begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Manche von euch waren vielleicht schon im Urlaub und können sich jetzt an schöne Momente erinnern. Manche haben es vielleicht noch vor sich, und andere genießen die Sommerzeit zu Hause. Jetzt zu Beginn dieses Hörbriefes habe ich eine Mitteilung an euch. Leider muss ich euch mitteilen, dass aus Personalgründen die Bildungs- und Freizeitwoche in der bisher bekannten Form heuer nicht stattfinden kann. Es ist noch offen, ob alternativ Ende August oder zu einem anderen Termin eine Projektwoche für euch im Blindenzentrum angeboten wird. Ihr wisst es ja, aber ich möchte es an dieser Stelle noch einmal ganz besonders hervorheben. Auch unabhängig von Veranstaltungen seid ihr hier im Blindenzentrum immer ganz herzlich willkommen. Ihr könnt das ganze Jahr über Urlaub bei uns machen und euch erholen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Was erwartet euch jetzt aber auf diesem Hörbrief? Es sind wenige Beiträge, aber dafür längere. Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Wissenswertes fasst Linda einige wichtige Informationen für euch zusammen, welche euch auf Reisen oder wenn ihr unterwegs seid, nützlich sein können. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr einen Bericht von Hertha über den Töpferkurs, der im Blindenzentrum stattgefunden hat, und ihr hört auch einige Teilnehmerstimmen. In der Rubrik Jugendtreff nimmt euch Magdalena mit in die internationale Jugendwoche, welche vom 8. bis 15. Juli in Diesens in Südtirol stattgefunden hat. Das Wochenthema lautete Genuss in Südtirol. Verschiedene Teilnehmer berichten euch von ihren Erlebnissen während dieser Woche. Und man bekommt in diesen Aufnahmen auch viel von der Stimmung und der Atmosphäre in dieser Woche mit. Und in der Rubrik Aus dem Apostolatsleben berichtet Gabi ausführlich über die diesjährige Kulturreise. Sie hat vom 27. Mai bis 3. Juni stattgefunden und die Reisenden ins Elsass geführt. Jetzt wünschen wir euch allen viel Freude beim Anhören.
Terminkalender.
Veranstaltungskalender 2023.
Am 11. August Fahrt zur Opernaufführung Carmen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband in der Arena von Verona.
Vom 2. bis 3. September Tandem Zweitagesausflug der Blinden- und Sehbehinderten Amateursportgruppe Bozen.
Am 9. September Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum, organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums. Vom 10. September bis 16. September Bergwanderwoche der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Ultental. Am 15. September Treffen des Tiroler Blindenverbandes im Blindenzentrum. Vom 30. September bis 7. Oktober Internationale Herbstfreizeitwoche im Blindenzentrum. Am 3. Oktober Raffaelsfeier im Blindenzentrum.
Am 13. Oktober Dörkeländer Sportgruppe, organisiert von der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen.
Il 17 Oktober Incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi, alle 15 nel Centro Ciechi. Vom 19. Oktober bis 22. Oktober Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, organisiert vom Blindenapostolat im Blindenzentrum.
Am 27. Oktober Kegelmeisterschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen.
Am 7. November Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum.
Vom 10. November bis 11. November Hilfsmittelausstellung des Blindenzentrums. Weitere Daten in Meran, Brat, Brixen und Bruneck werden noch festgelegt.
Am 11. November internationales Raiffeisen-Torball-Turnier der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen in Bozen. Il 21 novembre incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle 15 nel Centro Ciechi. Vom 23. November bis 26. November internationale Schachmeisterschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen im Blindenzentrum. Vom 1. Dezember bis 3. Dezember Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. Am 5. Dezember Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 19 dicembre incontro dell'Apostolato dei Ciechi alle 15 nel Centro Ciechi.
Wissenswertes.
Reisen mit Behinderung. Heute geht es darum, wie man trotz Sehbeeinträchtigung, Blindheit oder Taubblindheit Urlaube und Reisen organisieren kann und welche Vergünstigungen und Dienste einem zustehen. Begleitdienste an Bahnhöfen und Flughäfen. Trenitalia bietet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an größeren und mittelgroßen Bahnhöfen einen kostenlosen Begleitdienst an. Dieser Dienst heißt Sala Blu und bietet den Betroffenen Unterstützung beim Ein-, Um- und Aussteigen und bei der Suche des Sitzplatzes an. Um diesen Dienst nutzen zu können, kann man sich kostenlos per Anruf via App oder E-Mail anmelden. Die Telefonnummer lautet 02 32 32 32. Die grüne Nummer für Festnetz lautet hingegen 800 90 60 60. Per App kann man sich ein Konto erstellen und damit die verschiedenen Dienste vormerken. Wenn man hingegen den Dienst per E-Mail vormerken will, kann man die Anfrage an die Adresse salablu.verona@rfi.it schicken. Wichtig bei der Vormerkung, egal wie man diese macht, ist, dass man alle Daten der Reise hat und mindestens 24 Stunden vor nationalen und 48 Stunden vor internationalen Reisen vormerkt. Sollte man in kleineren Bahnhöfen reisen, empfehle ich auf jeden Fall, sich vorher zu informieren, ob der Dienst an dem Bahnhof vorhanden bzw. möglich ist. Bei Flugreisen kann ebenfalls ein Betreuungsdienst in Anspruch genommen werden. Umfang des Dienstes ist je nach Fluggesellschaft bzw. Flughafengesellschaft unterschiedlich. Jedenfalls muss der Dienst beim Buchen des Fluges angefragt werden. Diese Fluggesellschaften sehen für Blinde, Sehbeeinträchtigte und Taubblinde Sondertarife für die Betroffenen und Begleitpersonen vor. Interessierte können im Voraus bei der Fluggesellschaft anrufen und sich dort informieren. Um weitere Vergünstigungen und Dienste zu nutzen, ist eine Mitgliedschaft beim Blindenverband Südtirol eine gute Voraussetzung. Mit dem Mitgliedsausweis des Verbandes können Sehgeschädigte kostenlos alle Transportmittel des Verkehrsverbundes Südtirol benutzen.
Das heißt Stadtbusse, Linienbusse und Seilbahnen der SASA, der SAT sowie von konventionierten Privatunternehmen. Dasselbe gilt für die Regionalzüge innerhalb des Landes Südtirol und bis Trient. Ermäßigungen bei Zugfahrten außerhalb von Südtirol. Seegeschädigte mit einem berechtigten Sehvermögen von höchstens 1/10 oder einem Gesichtsfeld von weniger als 30% können mit dem Bahnausweis Modell 28C Concessione Speciale 3, welcher vom Blinden- und Sehbehindertenverband ausgestellt wird, folgende Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Bei Inlandsreisen erhält der alleinreisende Sehgeschädigte eine Ermäßigung von 20%. Fährt er mit einer Begleitperson, beträgt die Ermäßigung für beide 50%. Man reist zu zweit mit einer Fahrkarte. Bei Auslandsreisen mit internationalen Zügen, die von Italien ausgehend angetreten werden, fährt die Begleitperson kostenlos. Es muss für den Sehgeschädigten eine Fahrkarte für die Hinreise und eventuell auch schon für die Rückreise ausgestellt werden, sowie für den Begleiter eine Gratisfahrkarte. Die Fahrkarten für internationale Züge sind lediglich bei den autorisierten Verkaufsstellen erhältlich, wie dem Reisezentrum Deutsche Bahn im Zugbahnhof Bozen, dem Infopoint Mobile in Brixen und dem Reisebüro Vaievia in Bozen. Bei letzterem kann der Fahrkartenverkauf auch per E-Mail abgewickelt werden, unter der E-Mail-Adresse info@vaievia.com. Ich muss noch hinzufügen, aus persönlicher Erfahrung sind die Angestellten bei der Deutschen Bahn im Zugbahnhof Bozen sehr kompetent und sehr zuvorkommend. Also solltet ihr jemals eine Reise organisieren wollen, könnt ihr dorthin gehen und ihr werdet sicher sehr gut aufgehoben sein. Begleitung bei Wahlen. Personen, die aufgrund ihrer Sehschädigung nicht selbstständig wählen können, können sich von einer sehenden Person begleiten lassen. Diese muss in den Wahllisten einer Gemeinde Italiens eingetragen sein. Um diese Möglichkeit in Anspruch nehmen zu können, muss der Gemeinde ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden, welches bestätigt, dass der Betroffene nicht selbstständig wählen kann. Vollblinde Personen brauchen lediglich das Rentenbüchlein für Zivilblinde vorzulegen. Die Gemeinde trägt dann einen entsprechenden Vermerk in den persönlichen Wahlausweis ein. Zudem gibt es noch einen Begleitdienst für Blinde und Sehbehinderte. Blinde und Sehbehinderte können einen Begleitungsdienst in Anspruch nehmen, welcher von einem Freiwilligen des Nationalen Zivildienstes durchgeführt wird. Voraussetzung ist, dass der Interessierte aus Arbeits- oder Gesundheitsgründen bzw. wegen einer sozialen Tätigkeit eine Begleitperson benötigt. Diese und viele andere Informationen findet ihr auf der Internetseite des Blindenverbandes Südtirol unter www.blindenverband.bz.it. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal.
Blick ins Blindenzentrum.
Hallo, liebe Zuhörer von fern und von nah. Ich bin die Hertha und wohne hier im Blindenzentrum in Bozen, der Wohnung, Hausmeisterwohnung mit Marco.
Vor 10 Jahren, nachdem Maridl, die Fischnaller, die ehemalige Präsidentin und Gründerin des Blindenzentrums, mir die Wichtigkeit der kreatives Gestalten mit Ton, die Handhabung mit Ton ans Herz gelegt hatte, weil sie fest der Meinung war, dass wenn man mit den Augen nicht mehr sehen kann, mit den Händen kann man immer was tun. So, und das habe ich ernst genommen. Ja, habe wirklich gesehen, wie das auch wahr ist und wichtig. Und so habe ich seitdem Kurse gehalten mit Heimbewohner und Nicht-Heimbewohner, mit Blinde, Sehbehinderte, anders behinderte Menschen und Sehende, auch junge und alte, für längere oder kürzere Zeit. Irgendwie immer wieder das Angebot aufrecht gehalten. Und jetzt, nach einer längeren Pause, ja, haben wir wieder Kurse gehalten, sogar 3 in der Woche. Das heißt, Montag, Dienstag und Mittwochvormittag oder Nachmittag ein paar Stunden für eine längere Zeit, ja, und dann wieder 2 regelmäßig, meistens sind es 2 Kurse, Montagvormittag und Mittwochnachmittag, wo 5 Teilnehmer, höchstens 5 Teilnehmer teilhaben für ein paar Stunden nämlich. Und das eine längere Zeit, vom Herbst bis in Frühjahr, dieses Jahr mal bis Mitte Juni. Und am 14. Juni haben wir das abgeschlossen. Dieses Jahr war sehr gut besetzt. Am 14. Juni nämlich haben wir eine kleine Feier mit Ausstellung in den schönen Park hier im Blindenzentrum gestaltet. Eine recht liebliche, feine Feier mit Buffet, mit Musik, mit Gemütlichkeit, Zusammensein. Ganz, ganz schön unter den großen Bäumen in der grünen Wiese. Das war der Abschluss. Ganz schön gestaltet mit Hilfe von Heidi. Und alle, die dazu beigetragen haben, da waren die begeisterten Teilnehmer, die ihre Töpferwerkstücke ausgestellt haben und ganz stolz darauf. Stellt euch mal vor, es gab Menschen, die auch nur 2 Finger von der linken Hand bewegen konnten, Daumen und Zeigefinger, und daraus kleine süße Schälchen und Tellerchen und kleine Sachen gestaltet haben, die ihnen eine große Freude bereitet hat. Also, ich möchte nur Mut machen, es kann jeder probieren und etwas daraus machen. Ja, wir hatten nämlich ungefähr 15 Teilnehmer im Ganzen, ganz bunt gemischt aus den verschiedenen Orten von Südtirol, auch von Meran, von Deitschnofen, von Ultental und ja, von Föhrern und hier von Bozen und Nachbarn und Alte und Junge. Die Älteste war ja fast 90, ja, und hat ja so begeistert mitgemacht. Kaum zu glauben. Also abgeschlossen haben wir es am 14. Juni mit Freude und Fröhlichkeit, und ich hoffe auf ein weiteres Bestehen von diesem Angebot und wünsche euch einfach alles Beste und alles Liebe und bis bald.
Was ist für ein Camp Töpfern? Wieso? Was ist die Motivation dahinter? Was gibt es eigentlich?
Ein Räume, super Hetzung. Wir sind eine richtige, lustige Gruppe. Und ja, weil man sich entspannen kann.
Mhm.
Und dann plötzlich, was man gerne macht, wenn auch die Härte nicht allen verstanden ist. Wir gehen nicht, was wir wollen.
Schön.
Ich bin da eingeblieben. Ich habe nur die Marie gegeben. Wenn ich da umgebe, die Töpfen.
Aha.
2011 habe ich das erste Mal umgebe.
Das ist lang her.
In Jänner. Da hat sie mich wieder vor allem. In den Töpfen gehen. Also einen blassen Tau gehabt. Und das erste Mal probiert. Und bin ich hängen geblieben.
Schön.
Schießling warten. Heulen. Man, die Schmetterling.
Mhm. Und im Herbst geht es wieder weiter?
Die versprechen kann ich nicht. Weil mir ist der Weg zu lang. Aber da stimmt, bis ich daher bin.
Eine Stunde?
Stunde.
Mal ein.
Daher.
Wir machen Töpfen eine große Freude, das will gehen gern. Und ich habe immer Freude mit den Sachen, die sie zusammenbringen. und sind halt nett und haben allem etwas zu verschenken.
Es ist gerade in der Nähe von meiner Wohnung und so gehe ich leicht hin und unterhalte mich. Und das, ich habe schon einige Sachen gebastelt und ja, bin sehr zufrieden.
Schön. Kommen Sie das erste Mal oder schon seit vielen Jahren?
Na, vielleicht ein
zwei
Jahr.
Zwei Jahre.
Hm. 2 Jahre.
Ja, ich bin fast 90, gell, nachher.
Echt?
Keramik ist für die Psyche gut. Man kann mit den Händen wahrscheinlich ausdrucken, auch wie da. Für die Leute, wenn sie nicht mehr gut sehen, die haben mehr Gefühl in die Hände und bringen das wahrscheinlich besser zusammen, als wie der andere, der es sieht. Aber für mich ist es halt ganz flott. Und ich bin da hochgekommen und ja, passt.
Kommst du dann nur einmal die Woche, oder?
Normal nur einmal die Woche. In der letzten Zeit ist es alle 14 Tage gewesen. Aber halt,
für dich auch entspannend?
Ja, auf alle Fälle.
Okay, danke.
Jugendtreff.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu diesem Bericht zur Internationalen Begegnungswoche für Jugendliche und junge Erwachsene, welche dieses Jahr vom 8. bis zum 15. Juli in der Hauswirtschaftsschule Thiesens in Südtirol stattgefunden hat. Diese Einladung erhielten junge Menschen von 16 bis 35 Jahren aus dem deutschen Sprachraum. Also die Teilnehmer kamen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Südtirol. Aus Österreich wurden auch Teilnehmer eingeladen, aber da hatten wir dieses Jahr keine Anmeldungen. Wir waren eine Gruppe aus mit 24 Leuten, wobei es sie sich aus sehenden Begleitern und sehbehinderten und blinden Teilnehmern zusammengesetzt hat. Die Woche startete am Samstag, dem 8. Juli, wo einfach die Teilnehmer ankamen, wir eine kurze Hausführung gemacht haben und recht viel mehr ist an diesem Samstag gar nicht passiert. Dann folgte der Sonntag, an dem wir den Tag mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche von Thiesens begonnen haben. Das war sozusagen auch ein Wocheneinstieg. Am Nachmittag gab es eine kleine thematische Einheit über Südtirol, damit die Teilnehmer, vor allem die zum ersten Mal in Südtirol sind, ihre Umgebung ein bisschen besser kennenlernen. Die Teilnehmer von Südtirol haben sozusagen die Experten dargestellt und alle anderen konnten sozusagen Fragen an sie richten und so wurde die ganze Umgebung ein bisschen besser erklärt. Die thematische Einheit führte auch das Wochenthema ein. Das Wochenthema lautet Genuss in Südtirol und es geht ums bewusste Genießen, um die Definition, was ist Genuss und wie kann ich vielleicht meinen persönlichen Genuss stärken, sozusagen mehr genießen. Genau, und an diesem Sonntag ging es auch noch ums Ankommen, also die Unterkunft besser kennenlernen, sich dort gut zurechtfinden. Am Abend gab es dann einen Spieleabend und jeder konnte sozusagen das tun, wonach er Lust hat, ganz im Zeichen vom Genuss. Ja, jetzt an den anderen Tagen werden Stimmen der Teilnehmer folgen und ich lasse die sich dann einfach ergänzen. Also heute am Montag bin ich hier mit Leonie. Leonie, kannst du dich kurz vorstellen?
Also ich heiße Leonie, bin 17 Jahre alt und das ist meine erste Jugendwoche. Und ja, davor war ich einmal bei der Kinderwoche dabei und inzwischen ist dann eben Covid gekommen. Und ja, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich mit dieser Gruppe dabei bin.
Und was haben wir heute Schönes gemacht?
Also am Morgen haben wir um 8 Uhr Frühstück gegessen. Also es gab ein riesengroßes Buffet. Und dann später haben wir eine Verkostung gehabt mit einem Herrn. Der hat uns 2 verschiedene Speckarten, Sorten verkosten lassen. Einmal mit der Aufschneidemaschine aufgeschnitten und einmal so kleine Stifte. Und dann hat er uns auch noch 2 Käsearten verkosten lassen und 3 verschiedene Weine. Und die, was keinen Wein mochten, die haben einen Apfelsaft mit Minzgeschmack bekommen. Dann um 12:30 gab es Mittagessen. Und bis 3 Uhr Nachmittag hatten wir eine kurze Pause oder halt Freizeit. Dann am Nachmittag um 3 hat uns Greta, ein Gruppenmitglied, mit ihrem Freund Kung Fu uns gezeigt und erlernt. Also wir haben so verschiedene Übungen gemacht und haben so verschiedene Positionen eingenommen und sie haben uns erklärt, wie sie überhaupt zu diesem Verein gekommen sind und wie es abläuft und ja, wie sie halt so dazu gekommen sind. Danach haben wir uns in Gruppen aufgeteilt, also welche sind spazieren gegangen, welche waren im Zimmer und welche haben Spiele gespielt und auch Musik gehört. Ich habe Musik gehört und mit den anderen so verschiedene Spiele gespielt. Und um 18 Uhr, da war dann der deutsche Lob, Abendlob. Und da haben wir dann, hat jemand 3 Fürbitten gelesen. Dann haben wir gesungen und Musik gehört und dann noch einen, so wie einen Flusslauf, immer so jemand mitgenommen. Also jeder hat einen ausgewählt und der andere haltet sich dann bei der Schulter vom anderen. Und bis dann halt alle fertig oder halt alle an, der, an einer Reihe waren. Und das ist dann halt das Schöne an der Gemeinschaft. Das sollte da halt dargestellt werden. Danach haben wir Abendessen bekommen. Und nach dem Abendessen, da haben wir noch Intro-Theater gemacht. Da haben wir viele verschiedene Übungen und Aufgaben und Spiele gemacht. Es war sehr, sehr lustig und witzig. Wir haben viel gelacht. Und ja, ein Spiel davon, da war das ABC-Spiel. Also da musste man einen Satz sagen. Zum Beispiel am Anfang, das lief gleich wie bei Stadt, Land, Fluss. Jemand sagte A und dann sagte jemand Stopp. Und mit diesen Buchstaben musste man dann einen Satz bilden. Und der Nächste, also da waren immer 2 gegenüber, der hat dann mit dem nächsten Buchstaben einen Satz gebildet, bis man wieder zu diesem Buchstaben gekommen ist, der am Anfang ausgewählt wurde. Und jetzt am Abend waren wir noch auf dem, im Garten und haben miteinander geredet und geplaudert und gelacht.
Ja, super. Und gibt es etwas, auf das du dich besonders freust, vielleicht auch jetzt in den nächsten Tagen, was wir noch unternehmen?
Ja, ganz besonders freue ich mich auf die Rodelbahn in Meran 2000, da ich da noch nie war und ja, ich mich darauf sehr, sehr freue, weil ich auch schon Videos im Internet gesehen habe und das wird bestimmt toll. Aber allgemein freue ich mich auf die ganze Woche.
Fein, danke und schöne Woche.
Danke.
Also es ist heute Dienstag an der Jugendwoche und ich bin hier mit Kevin. Kevin, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Kevin Bobbert, bin 32 Jahre alt, lebe in Hannover und bin dieses Jahr zum ersten Mal bei der Internationalen Jugendbegegnungswoche dabei. Und es macht mir bis jetzt sehr, sehr viel Spaß.
Genau, also wir haben heute Dienstag. Kannst du uns erzählen, was wir heute Schönes gemacht haben?
Ja, erst einmal waren wir heute Morgen frühstücken. Das Frühstück begann um 8 Uhr. Nach dem Frühstück hatte jeder noch mal kurz Zeit für sich, um ins Zimmer zu gehen, sich auf den Ausflug vorzubereiten, noch einiges einzupacken, sich eventuell einzucremen, denn es ist ja sehr warmes Wetter hier zurzeit. Ja, und um 9.10 Uhr haben wir dann mit dem Morgenlob begonnen. Das ist so eine kleine Andacht, wo wir auch beten und Fürbitten vorlesen. Und ab 9:30 Uhr haben wir uns dann auf einen Ausflug nach Meran gemacht, wo wir einen sehr schönen Tag heute hatten. Wir sind erst mit einer Gondel auf einen Berg gefahren. Als wir dort oben angekommen sind, wurden unsere Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat sich fürs Wandern entschieden. Die ist oben auf dem Berg gewandert. Und die andere Gruppe ist mit der Sommerrodelbahn nach unten ins Tal gefahren. ja, nachdem wir dann wieder alle versammelt waren, haben wir etwas gegessen, etwas getrunken und uns unterhalten. Einige sind dann auch nochmal oder einige auch zum ersten Mal dann noch mit der Seilbahn, mit der Sommerrodelbahn gefahren, um das halt einfach mal auszuprobieren. Und als wir dort fertig waren, haben wir uns wieder mit der Gondel nach unten ins Tal begeben und sind dann anschließend nach Meran in die Stadt gefahren, wo wir gebummelt haben. Einige haben sich tolle Souvenirs gekauft. Und anschließend sind wir dann in einer sehr schönen Pizzeria eine leckere Pizza essen gegangen, was sehr, sehr schön war. Allerdings war es sehr, sehr warm heute an dem Tag. Also viele von uns kamen sehr ins Schwitzen. Als wir dann die leckere Pizza gegessen hatten, haben wir uns dann langsam wieder auf den Rückweg begeben und sind dann wieder mit unseren Transportern hier zurück nach Tiesens in unsere Unterkunft in die Hauswirtschaftsschule zurückgefahren.
Ja, super. Und gibt es was in der Woche, auf das du dich jetzt noch besonders freust, was vielleicht noch kommt an den nächsten Tagen?
Ja, ich freue mich auf den morgigen Ausflug durch die Schlossgärten. Und ich freue mich auch auf Donnerstag, das Blindenzentrum in Bozen kennenzulernen, worüber ich schon sehr viel Positives gehört habe.
Ja, wunderbar. Dann danke für deine Worte. Und
sehr gerne.
Schöne Woche.
Dankeschön.
Also heute ist Mittwoch und ich bin jetzt hier mit zwei Gästen. Die werden sich jetzt kurz vorstellen. Also
hallo, ich bin Theresa. Ich komme aus Münster in Deutschland und ich bin als Helferin bei der Jugendwoche dabei.
Genau.
Hallo, ich bin Maxi. Ich komme aus Berlin und ich bin auch das allererste Mal bei der Jugendwoche mit dabei.
Ja, super. Was haben wir denn heute Schönes gemacht?
Also heute Vormittag waren wir bei so einem Garten, gewesen. Da haben wir ganz viele schöne Blumen uns angeguckt und ganz verschiedene Bäume und so. Da waren auch ganz viele Wasserfälle und so.
Schön. Mhm. Und dann?
Ja, heute Nachmittag haben wir mit einer Musiktherapeutin ganz tolle Musik gemacht. Jeder durfte Musikinstrumente ausprobieren, rasseln, pauken und verschiedene Schlaginstrumente. Und da haben wir ja ganz tolle Musik zusammen gemacht und dann später auch noch gesungen. Und heute Abend waren wir beim Kegeln. Das war richtig cool.
Genau.
Da ging es um die Wette.
Ja. Und gibt's was in der Woche, auf das ihr euch noch besonders freut oder was euch bis jetzt am besten gefallen hat? Vielleicht?
Also mir hat auf jeden Fall das mit dem Heukamp hat mir das auf jeden Fall gut gefallen. Und ich freue mich auch auf morgen. Morgen gehen wir zu so einer Kaffeeverkostung. Darauf freue ich mich auch schon. Und ansonsten hat mir die Woche bis jetzt auch sehr gut gefallen.
Super.
Ja,
da kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich vor allen Dingen morgen auf das Schwimmen.
Ja, stimmt. Es ist ja so warm hier.
Genau.
Ja, super. Dann bedanke ich mich und noch schöne Woche.
Ja, ja, super. Wir freuen uns.
Genau, wir freuen uns. Dankeschön.
Hallo. Es ist heute Donnerstag und es gibt eine neue Stimme aus der Jugendwoche. Judith, könntest du dich kurz vorstellen?
Na klar, ich bin Judith, ich komme aus Jena, habe dort Jura studiert, für die Alliteration habe ich immer gesagt. Das wird schade, wenn ich das dann nicht mehr sagen kann, wenn ich fertig bin. Ich bin das erste Mal bei dieser Jugendwoche dabei als sehende Begleiterin und freue mich sehr. Es war bisher eine sehr gute Zeit.
Wunderbar, das freut uns. Würdest du uns was zum heutigen Tag erzählen, was wir gemacht haben?
Ja, na klar. Heute stand auf dem Programm ein Besuch in der Kaffeerösterei Caroma, hieß sie, glaube ich. Das ist, was ich gehört habe, eine von zwei Röstereien hier in Südtirol. Und zwar eine, die alles Bio macht. Wir sind dort angekommen und konnten einen Kaffee trinken. Und ich muss sagen, ich persönlich habe vorher nie so den Zugang zu Kaffee gefunden. Ich musste den, wenn überhaupt, mit sehr viel Milch verdünnen und Zucker dazu tun, weil ich immer das so sehr bitter fand. Und ich habe dort gelernt, dass das daran lag, dass ich den falschen Kaffee getrunken habe. Wir haben da die Unterschiede zwischen den Kaffeesorten erklärt bekommen, wie es angebaut wird, wie es geerntet wird, was es für alles Mögliche. Wir haben im Grunde einen ganzen eine sehr informative Führung über das gesamte Thema bekommen und konnten dort auch einen Kaffee trinken und unten im Laden dann noch etwas kaufen. Und ich muss sagen, der Cappuccino, den ich dort getrunken habe, war wirklich der beste meines Lebens und auch der erste, der mir wirklich, wirklich gut geschmeckt hat, ohne dass ich irgendwas noch dazugeben musste. Der war sehr, sehr gut. Danach sind wir dann zum Völser Weiher gefahren, wo es mir auch ganz hervorragend gefallen hat. Es war tatsächlich gar nicht so warm, was ich aber eigentlich angenehm fand. Und wir hatten Glück, dass das Wetter mitgespielt hat. Also es hat es war ein bisschen die Befürchtung, dass es gewittern könnte. Das ist dann aber nicht passiert und wir konnten darin schwimmen und schön abkühlen. Ich konnte das herrliche Panorama der Berge hier bewundern, das ich so gar nicht von zu Hause kenne. Jena hat zwar zumindest ein paar Berge, aber aufgewachsen bin ich im Münsterland, was wirklich platt wie ein Pfannkuchen ist. Und deswegen habe ich das dort und generell diese Woche sehr, sehr genossen. Dann hat es irgendwann doch angefangen zu regnen, was einerseits schade war, andererseits hat uns das aber mehr Zeit im Blindenzentrum in Bozen gegeben, was wir dadurch etwas genauer kennenlernen konnten. Wir konnten dort schwimmen gehen unten im Schwimmbad, was sehr viele unserer Gruppe sehr, sehr gefreut hat. Haben danach dort gegrillt und wurden sehr, sehr gut bewirtet und konnten ein wenig im Garten sitzen und haben dann zum Schluss noch eine Führung durch das ganze Haus bekommen, was total spannend und total cool war, was auch mir sehr viel Spaß gemacht hat und, glaube ich, vor allem den blinden und seheingeschränkten Personen vielleicht noch mal mehr Spaß gemacht hat. Ich habe zumindest hinterher gehört, dass sehr viel davon geredet wurde, ach ja, hier könnte man ja eigentlich mal Urlaub machen. Also es hat, glaube ich, viele Leute sehr angesprochen, dass man ziemlich selbstständig und selbstbestimmt Urlaub machen kann in diesem Blindenzentrum. Genau, und das war eigentlich ein rundum sehr erfolgreicher, sehr schöner, sehr informativer und angenehmer, hervorragender Tag.
Ja, wunderbar. Und gibt es oder gab es ein Highlight in dieser Woche? Und wenn ja, welches?
Oh, das ist schwierig. Es war eigentlich eine Woche voller Highlights. Mhm. Ich würde fast sagen, dass der See für mich das Highlight war. Wahrscheinlich auch nur, weil ich da jetzt ganz spontan drüber nachdenken kann, weil das erst heute war. Aber ich gehe wirklich sehr, sehr gerne im See schwimmen. Es war sehr, sehr angenehmes Wasser dort. Und mit dieser Aussicht schwimmen zu gehen, das hatte ich wirklich noch nie.
Ja, wunderbar. Schön. Dann danke für dein Interview und schöne Woche noch.
Dankeschön.
Also wir sind jetzt am vorletzten Tag der Woche angekommen und ich bin hier mit zwei Mitgliedern des Organisationsteams. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor.
Mein Name ist Armin. Ich war vor einigen Jahren das letzte Mal bei der Jugendwoche dabei und habe diese Woche in Zusammenarbeit mit in Unterstützung mit Magdalena und Christian organisiert.
Ich bin Christian, einer von den Organisatoren, eben mit Armin und Magda zusammen, auch noch mit Eva, Martina und Sarah. Und bei mir ist es das erste Mal, dass ich bei der Jugendwoche dabei bin.
Genau, heute ist Freitag. Könnt ihr kurz erzählen, was wir heute gemacht haben?
Am Nachmittag war meine Mutter zu Besuch. Sie hatte uns einige Kräuter, Blumen, Blüten aus unserem Garten mitgebracht. Zuerst haben wir ein Kräutersalz aus Rosen hergestellt. Dafür haben wir die Blütenblätter von den Rosen abgezupft und mit dem Salz zusammen gemixt und anschließend im Backrohr getrocknet, wovon dann jeder Teilnehmer eine kleine Portion mitnehmen durfte auch. Anschließend haben wir eine Kräuterlimonade zubereitet, welche aus verschiedenen Kräutern, Gräsern aus der Wiese bestanden, wie Brennnessel, und die wir dann auch getrunken haben. Und zum krönenden Abschluss haben wir ein Ingwer-Zitronenlikör gemacht, wobei wir auch die Zitrone schneiden durften und den Ingwer. Und das wurde dann anschließend gekocht und der Alkohol dazugegeben. Und davon hat auch jeder Teilnehmer eine kleine Kostprobe mit nach Hause bekommen.
Und am Vormittag haben wir ein kleines Torballturnier in der Turnhalle der Grundschule Thiesens organisiert. Torball, für die, die es nicht kennen, ist eine Mannschaftssportart für Blinde und Sehbehinderte, welche von sowohl Sehenden, Sehbehinderten als auch Blinden betrieben werden kann, da alle zusammen eine lichtundurchlässige Brille tragen. Und das war eigentlich ein total toller Vormittag, weil viele kannten die Sportart noch nicht von den Sehbehinderten und Blinden. Auch die Begleiter, für die war das auch völliges Neuland. Und so konnten sie sich mal ein bisschen in die Situation versetzen, wie es ist, gewisse Gegenstände oder einfach auch Geräusche nur durch das Hören wahrzunehmen und den Sehsinn einfach mal beiseite zu schieben. Und das war so für uns auch ganz wichtig, weil wir alle vom Organisationsteam auch begeisterte Sportler sind und uns einfach wichtig ist, dass die Teilnehmer auch erfahren, welche Möglichkeiten Blinde und Sehbehinderte auch haben in Bezug auf Sport.
Was haben wir am Abend gemacht?
Am Abend hatten wir dann noch eine kleine Feedbackrunde nach dem Abendessen, wo es auch einen kleinen Ausblick auf die nächste Jugendwoche gegeben hat, die in dem Fall 2024 in der Schweiz stattfinden wird. Und nachher hatten wir noch ein geselliges Beisammensein bis spät abends. Danach hatten wir noch einen kleinen Geburtstag zu feiern, weil Barbara aus der Schweiz am Samstag Geburtstag hatte. Und daher haben wir einen schönen, schönen Abschluss dieser schönen Woche gehabt. Genießend bei Tisch.
Armin, was war das Highlight der Woche?
Das könnte ich jetzt nicht so sagen. Es war eigentlich, alle Aktivitäten waren besonders, auch wegen den ganzen tollen Menschen, die eben dabei waren.
Super, dann freuen wir uns auf die nächste Jugendwoche.
Danke. Genau, bis bald.
Bis bald.
Wir sind nun am Ende der Woche angekommen. Also am Samstag war es irgendwie auch viel zu hektisch, eine Teilnehmerstimme einzufangen. Wir haben gefrühstückt und sind dann gleich in Richtung Bahnhof aufgebrochen und es waren dann eigentlich schnell alle weg. Abschließend zur Woche kann man aber sagen, dass es eine wirklich schöne Woche war. Die Gruppe hat sich wunderbar ergänzt und obwohl man sich am Anfang nicht kannte, ja, schon nach einigen Tagen fühlte man sich total wohl und mit allen verbunden und so. Auch das Wochenthema konnte super umgesetzt werden mit den ganzen Ausflügen, mit den thematischen Einheiten. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass jeder einzelne Genuss mit nach Hause nehmen konnte, Genuss schöpfen konnte und auch das Bewusstsein zum Genuss stärken konnte. Wir sind wirklich super zusammengewachsen und es ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen komisch, dass die Gruppe nicht mehr da ist. Also wir sind noch in Kontakt in einer WhatsApp-Gruppe und da spürt man auch wirklich, dass also den Teilnehmern die Gruppe fehlt, aber dass wir alle viel aus dieser Woche schöpfen können. Ich persönlich habe mich, also ich war ja auch an der Organisation der Woche beteiligt und es war irgendwie sehr umfangreich und irgendwie dachte man immer an die Woche und wie wird es werden und es gab auch immer was zu tun, irgendwo anzurufen, irgendeinen Ausflug noch zu organisieren. Als die Woche dann begonnen hat, wurde es ziemlich schnell ja, auch zum Genuss. Obwohl man selbst hauptverantwortlich war, konnte man sich sehr zurücklehnen. Immer jedoch mit dem Hintergedanken, was kommt als nächstes, wann gehen wir am nächsten Tag frühstücken. So, man hatte ja immer auch ein bisschen die Gruppe in Obhut, obwohl es eigentlich sehr ausgewogen war. Ja, also die Woche war dann wirklich ein Erfolg und wir sind als Organisationsteam insgesamt sehr, sehr froh, dass es so vonstatten gehen konnte und sei auch der Gruppe gedankt, dass es wirklich sich alles so gut zusammengefügt hat, dass wir einfach auch wunderbare Begleiter da hatten, die die Augen wirklich auch offen hatten für die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer. Und wenn irgendjemand Hilfe brauchte, dann war man eigentlich gar nicht schnell genug, dass schon ein paar Begleiter da waren. Also das war wirklich ja, wunderschön und habe ich so eigentlich noch nicht erlebt, wenn sich die Leute untereinander vorher noch nicht, größtenteils noch nicht kennen. Das war eigentlich jetzt der Bericht zur Woche und wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal.
Auf diese Zeit, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, auf diese Zeit.
aus dem Apostolatsleben.
Grüß dich, da ist die Gabi. Es freut mich, dass ich auch heuer wieder meine Eindrücke von der Kulturreise von Blindenapostolat Enk erzählen kann. Die Reise hat stattgefunden vom 27. Mai bis zum 3. Juni. Wie ihr wisst, organisiert das Blindenapostolat ja seit mehreren Jahrzehnten regelmäßig Reisen in die verschiedensten Länder von Europa und oft einmal auch drüber aussehen. Das Ziel des Jahr war es Elsass. Und so sind 30 Reiselustige von Südtirol, Nordtirol und Kärnten frohgelaunt aufgebrochen mit dem Bus. Unterweg hat geführt ab Bozen, über den Brenner, nach Innsbruck und dann weiter über den Fernpass ins Allgäu. Im späten Vormittag haben wir nachher Ulm erreicht. Ulm ist eine Universitätsstadt, liegt an der Donau in Württemberg und hat 124.000 Einwohner. Wir haben Sam nachher auf eigener Faust und nachdem uns die Anni im Bus die Sehenswürdigkeiten von der Stadt erklärt hat, haben wir uns auf den Weg gemacht und sind zuerst ins Ulmer Münster, das wir schon von einer vorhergehenden Reise ein bisschen gekannt haben. Das Münster ist das Wahrzeichen von der Stadt Ulm, hat einen Kirchturm von 162 Meter fast und das ist der höchste Kirchturm der Welt. Es ist ein dreischiffiges Gotteshaus im gotischen Stil und aus Backstein erbaut. Finanziert haben das Münster die Bürger, weil sie ihr Gotteshaus innerhalb von die Stadtmauern hoben wollten. Und es hat 500 Jahre Bauzeit hat's gebraucht, um das Münster zu erbauen. Im Münster hat eine Besinnung stattgefunden mit Orgelmusik und wir haben teilgenommen und sind mit der Besinnung eingestimmt worden aufs Pfingstfest. Dann haben wir Mittagessen danach im Restaurant zum Spatz. Da gibt es eben die Legende vom Ulmer Spatz. Und die geht so eben, dass die Bürger beim Bau von Münster halt sie eben mit einem Balken nicht durchs enge Stadttor gekommen sind, weil es einfach viel zu eng gewesen ist. Den Balken haben sie nicht durchgebracht. Dann haben sie einen Spatz beobachtet, der auch einen langen Halm in Schnabel gehabt hat und den Halm längs durch eine enge Stelle durchbefördert hat und sie haben sie ihm dann gleich getan, haben den Balken eben auch längs getrennt, nicht quer und nachher ist es gegangen. Das ist die Legende vom Ulmer Spatz. Nach dem Essen sind wir nachher in das verwinkelte Fischerviertel gegangen. Das liegt am Zusammenfluss von Blau und Donau. Da sind wir jetzt ganz schöne Fachwerkhäuser geben. Wir sind vorbeigekommen am Metzgerturm und auch am schiefen Haus. Das ist ein Gebäude, heutzutage ein Hotel. Und das neigt sich nach vorne, weil der Boden eben nachgegeben hat. Das Rothaus ist ganz bunt bemalt mit Bildern, die eben Tugenden und Laster zeigen der Menschen. Unser Spaziergang ist nachher weitergegangen auf die Stadtmauer. Entlang von der Donau ist der erbaut. Und wir sind jetzt schon vorgekommen wie auf der Strandpromenade. Und das sind die ersten Urlaubsgefühle aufgekommen. Später sind wir nachher wieder im Bus eingestiegen. Und die Fahrt ist weitergegangen auf der Autobahn. Vorbei an Stuttgart, nach Karlsruhe und dann in südliche Richtung nach Kehl, wo wir unsere Unterkunft für die ganze Woche gehabt haben. Kehl ist auf der orographisch rechten Seite von Rhein, gegenüber von Straßburg und liegt aber noch in Deutschland. Am Sonntag in der Früh sind wir nachher das erste Mal über den Rhein drüber gefahren und sind ins Elsass gekommen. Das ist eine Region ganz im Osten von Frankreich und die Region hat 2 Millionen Einwohner. In den vergangenen Jahrhunderten ist das Elsass abwechselnd unter französischer und unter deutscher Kontrolle gewesen. Elsässisch, das ist ein alemannischer Dialekt, den sprechen aber eigentlich heutzutage leider wenige Leute und wenn die Eltern. Wir haben während unserer Reise nach rarer Form, dass nicht viel getan wird, um die sprachliche Eigenheit zu erhalten. Da wird eben keine Förderung gemacht. Zweisprachige Straßenschilder in Französisch und Elsässisch haben wir aber nachher öfters umgetroffen. Unser Tagesziel am Sonntag war Odilienberg. Das ist ein Wallfahrtsort, der auf 770 Meter Meereshöhe liegt und zwar auf einem weitum sichtbaren Hügel. Ungefähr die Hälfte von der Gruppe hat die 450 Höhenmeter bis zu den Wallfahrtsort zu Fuß absolviert und die Pilgerwanderung hat geführt durch einen schattigen, feinen Mischwald bis auf den Platz vor der Basilika, wo es Geleite von den mächtigen Glocken uns schon gleich eingeladen hat zum Pfingstgottesdienst, den wir gefeiert haben mit ziemlich vielen Pilger. Nach dem Mittagessen haben wir dann den Ort erkundet und über Kopfhörer seien uns die wichtigsten Punkte erklärt worden. Darunter auch das Grab von der heiligen Odilia. Die hat Ende vom 7. Jahrhundert gelebt, war blind geboren und weil sie mit 17 Jahren getauft worden ist, ist sie sehend geworden. Sie hat dann ein Kloster gegründet, das was noch heute besteht, und hat ihr ganzes Leben dem Gebet und in die Pilger gewidmet. Die heilige Odilia ist die Schutzpatronin vom Elsass und wird sehr verehrt. Oben von den Hügel aus haben wir nachher auch einen ganz schönen Ausblick gehabt über die leicht sanft hügelige Elsässer Ebene. Eigentlich haben wir einen Abstieg um einige auch gern zu Fuß bewältigt über einen sogenannten Ruinenweg, aber der war ganz schlecht ausgeschildert und noch eine Weile hin und her irren, sind wir ganz froh gewesen, dass wir auf der Vorstraße unseren Bus entdeckt haben und dass wir nachher einsteigen gekannt haben und ganz bequem mit dem Bus wieder ins Tal fahren gekannt haben. Bevor wir zurück sind ins Hotel, sind wir noch in Kehl zugekehrt und haben auf dem Marktplatz ein Eis gegessen. Kehl hat 37.000 Einwohner und ist seit 2017 mit der direkten Straßenbahnlinie mit Straßburg verbunden. Ein Reiseleiter, der ihn seinen Tag begleitet hat, der hat in Straßburg gelebt und ist in einer Viertelstunde ganz gemütlich mit dem Radl umgefahren zu uns nach Kehl, in sein Hotel abzuholen. Das zeigt eben auch, wie klein beieinander die zwei Städte hüben und drüben oder diesseits und jenseits von Rhein eben sein. Am Montagvormittag war nachher die Besichtigung von Straßburger Münster auf dem Programm. Wir sind also wieder nach Straßburg gefahren und auf dem Platz vor Münster haben wir den Präsidenten und zwei Mitarbeiter vom Blindenverband getroffen. Über den Blindenverband ist auch der Kontakt zu unserem heutigen Reiseleiter Rodolf zustande gekommen. Beim Anblick von Münster waren unsere Begleiter ganz überwältigt von den imposanten Gotteshaus aus rosa Sandstein. Die Ostseite ist in spätgotisch, in spätromanischen Stil und die Westseite in hochgotischen Stil erbaut. Die zwei Türme sind ganz charakteristisch, wobei einer eben mit einem spitzen Dach abgeschlossen ist. An der Westseite sind nachher auch also die Türme eben die drei Eingangsportale und oberen Hauptportal eine Rosette mit 13 Meter Durchmesser. Das Münster ist dreischiffig und außen wie innen reich verziert und gearbeitet. Das Hauptschiff ist 103 Meter lang, 16,5 Meter breit und 32 Meter hoch. Die bemalten Fenster seien in zwei Reihen übereinander angebracht und hinterm Hochaltar ist das sogenannte Europa-Fenster. Das hat der Europarat gestiftet und zeigt es die Mutter Gottes mit dem Jesukind. Ganz anschaulich hat uns der Rodolf dann auch die astronomische Uhr erklärt, die es in Münster gibt. Dezog die mitteleuropäische Zeit, die Straßburger Zeit, die was um eine halbe Stunde abweicht. Die Wochentage, die Mondphasen und vieles mehr. Alle halbe Stunde oder alle Viertelstunde schlagt die Uhr und es erscheinen neben Figuren, die im Verlauf des Lebens zeugen. Da ist eben zuerst das Kind, das dann vom Jüngling abgelöst wird und nach einer Viertelstunde kommt ein erwachsener Mann und zum Schluss dann ein Greis, der an den Stock, geht, sagen wir. Um 12 Uhr Straßburger Zeit, das heißt also 12.30 Uhr mitteleuropäische Zeit, gibt es nachher jeden Tag also ein längeres Schauspiel, bei dem alle Figuren und Bildnisse erscheinen. Und das lockt jeden Tag viele Schaulustige an. Zum Mittagessen waren wir nachher eingeladen vom Europaparlamentarier Herbert Dorfmann. Und zwar hat das Essen stattgefunden in einer Jugendstil-Villa vom Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft. Da ist der Dorfmann eben Vorsitzender. Nachdem es ihm wegen einem Zugstreik nicht möglich gewesen ist, wie geplant nach Straßburg zu kommen, hat er sich per Video zugeschalten und hat uns gegrüßt. Und es hat auch ein kurzer Austausch stattgefunden über Themen, was Europa heutzutage eben beschäftigen. Das Mittagessen hat dann in der stilvollen und eleganten Umgebung extra gut geschmeckt. Am Nachmittag haben wir nachher eine Schiffsfahrt unternommen auf der weit verzweigten Wasserstraßen, die durch Straßburg fließen. Und gebildet sind die Wasserstraßen vom Rhein, von der Ill und von verschiedenen Verbindungskanälen. Von Schiff aus haben wir einen Einblick oder einen Eindruck gekriegt von der Handels- und Hafenstadt und europäischen Hauptstadt. Wir sind vorbeikommen an der mittelalterlichen Altstadt, an die prachtvollen Gebäude von der Neustadt aus dem Ende vom 19. Jahrhundert und auch an die modernen Komplexe von Europaviertel. In Dienstag haben wir im südlichen Elsass verbracht. Unsere Reise ist an Ostufer vom Rhein, eine Weile eben am Rande vom Schwarzwald in Richtung Süden gegangen. Und bei Freiburg sind wir nachher über den Rhein drüber gefahren und eben wieder nach Frankreich gekommen. Im Westen begrenzen die Vogesen die Rheinebene. Das ist ein Mittelgebirgszug, der was in Beschaffenheit und Geologie ganz ähnlich ist in Schwarzwald. Unterwegs hat uns unser Reiseleiter Gaëtan vieles erzählt über die wechselhafte Geschichte von Elsass und über die deutschen und französischen Einflüsse, die die Region prägen. Die Elsässer sagen, dass sie von jeder Kultur das Beste ausnehmen und sich zu eigen machen, so sagen sie, sie können arbeiten fleißig wie die Deutschen, verstehen es aber, das Leben zu genießen wie die Franzosen. Beim Essen haben sie die Güte von der französischen Küche übernommen, die Menge aber von der deutschen Küche. Mühlhausen hat 110.000 Einwohner und liegt nahe vom Dreiländereck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Die Stadt liegt an die Flüsse Ill und Dollar. Und wie der Name schon sagt, hat es früher da ganz viele Mühlen gegeben. Mühlhausen war nämlich Industriestadt. Und dementsprechend haben wir unterwegs mehrere frühere Kleidermanufakturen gesehen. Die Industrie spielt heutzutage keine Rolle mehr und viele Mühlhausener gehen in Deutschland oder Schweiz oder auch nach Straßburg zur Arbeit. Touristisch ist die Gegend auch weniger entwickelt. So ist unser Spaziergang durch die Straßen recht gemütlich gegangen. Wir sind vorbeigekommen an der neogotischen Stephanskirche. Das Rathaus war mit Lüftelmalereien
geschmückt, wie wir sie in Allgäu kennengelernt haben. Unterwegs haben wir einen Laden gestürmt und haben typisches Gebäck gekauft, darunter in Kugelhopf. Das war die Elsässer Variante von unserem Kugelhopf. Zum Mittagessen sind wir nachher weitergefahren nach Colmar. Das Stadtl haben wir nachher Nachmittag auch besichtigt. Das ist ein ganz malerisches Stadtl. Wir sind da durch die originellen Gasseln spaziert, wie eine Begleiterin sie bezeichnet hat. Die Fachwerkhäuser da waren ganz bunt, so mal unterschiedlich, in Pastellfarben bemalt. Und mit denen haben sich die Elsässer, sei es für die Deutschen, sei es für die Franzosen eben, abheben wollen und sich einfach als Elsässer definieren wollen. Unterwegs sind wir auch vorbeigekommen, ein Geburtshaus von Auguste Bertholdi, jetzt leider kann ich nicht gerade Französisch, deswegen habe ich das jetzt sicher nicht schön ausgesprochen. Jedenfalls ist das der Bildhauer, der die Freiheitsstatue in New York erbaut hat oder geschaffen hat. Durch ein Viertel sind wir auch gekommen, was Klein Venedig heißt, weil da alles so Kanäle sind und Aufdeckkanäle, so Flachboote, fast wie die venezianischen Gondeln. Auf dem Heimweg sind wir dann noch in Kaisersberg zugekehrt. Das ist ganz ein idyllisches Stadtl inmitten von Weinbergen. Und Kaisersberg ist Geburtsort von Albert Schweitzer. Der war unter anderem Theologe, Arzt und Pazifist und hat zwischen 1875 und 1965 gelebt. Und ihm ist 1953 der Friedensnobelpreis verliehen worden. Am Mittwoch sind wir nachher wieder nach Straßburg gefahren und haben am Vormittag das Europäische Parlament angeschaut. Das ist eine Einrichtung der EU in Straßburg. Aber es gibt eben weitere europäische Einrichtungen. Und zwar zum Beispiel in Europarat, deren Kern 46 europäische Länder und die bemühen sich um Völkerverständigung. Es gibt zum Beispiel auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und weitere Einrichtungen. Deswegen wird Straßburg eben europäische Hauptstadt genannt. Der Komplex vom Europaparlament ist 1999 fertiggestellt worden und er besteht aus drei Teilen. Da gibt's einmal einen ringförmigen Turm mit einem offenen Innenhof. Der Innenhof ist umgeben von einem Säulengang. In deren Turm befinden sich die 1133 Büros für die Abgeordneten und Beamten. Dann gibt's ein Besucherzentrum, das ist in so einem ringförmigen Gebäudeteil untergebracht und der Gebäudeteil ist auch die Verbindung zum Plenarsaal. Der Plenarsaal ist kreisrund, sagen wir, hat 6000 Quadratmeter und ist mit einer ganz großen, mit einer riesigen Kuppel überspannt. Der Albert, unser Begleiter an dem Tag, hat uns von einem Bereich zum anderen geführt und alles erklärt. Es hat überall sehr viel Licht gegeben, Holz und auch Pflanzen. Der ganze Komplex ist baulich so eingerichtet, dass er leicht erweitert werden kann, sollten zu den derzeit 27 EU-Ländern weitere dazukommen und sollte es eben deswegen dann mehr Platz brauchen. Im Plenarsaal gibt es derzeit 800 Sitzplätze für die Parlamentarier, wobei eben derzeit 705 Abgeordnete im Europaparlament sitzen. Weiters gibt es da 600 Sitzplätze für offizielle Delegationen oder für Pressevertreter oder auch für Interessierte, die eigentlich jederzeit als Zuhörer an den Sitzungen teilnehmen können. Die EU hat 24 Amtssprachen und alles, was geredet und geschrieben wird, muss in die 24 Sprachen übersetzt werden. Das Europaparlament tagt abwechselnd in Straßburg und in Brüssel. In Straßburg finden 12-mal im Jahr Sitzungen statt, und zwar jeweils für eine Woche. In der Woche, in der wir dort gewesen sind, war keine Sitzungsperiode. Deswegen sind Semmelei ungefähr 800 Leute im Parlament anwesend gewesen. Während der Sitzungsperioden sind es 14.000 Personen, die dort dann anwesend sind. Zum Abschluss von unserem Besuch haben wir nur einen Kurzfilm gesehen, in dem uns die Werte der EU nahegebracht worden sind. Am Nachmittag haben wir uns wieder mit dem Stadtführer Gaëtan getroffen, der uns eine Stadtführung gemacht hat durch Straßburg. Die Stadt hat 290.000 Einwohner. Gestartet ist die Führung auf den riesigen Münsterplatz, der an dem Tag viel mehr bevölkert ist gewesen als bei unserem ersten Besuch am Pfingstmontag Vormittag. Wir sind nachher eben, Sam haben wir in St. Bummel umgefangen, durch die Straßen von der Stadt bis zum Gutenbergplatz. Der Gutenberg ist ja der Erfinder des Buchdrucks. Der hat 10 Jahre in Straßburg gelebt. Wir sind vorbeigekommen und haben auch reingeschaut in die evangelische Thomaskirche. Das ist eine fünfschiffige Hallenkirche. Wir sind noch weiter spaziert bis ins ehemalige Gerberviertel, Petit France, also Kleinfrankreich. Da hat es im 16. Jahrhundert ein Spital gegeben für französische Soldaten, die an Syphilis erkrankt sind. Die sind da in Quarantäne gewesen und deswegen heißt es eben Kleinfrankreich. In den Viertel war es sehr viel ruhiger als in der Altstadt. Es wird engere Straßen geben und ganz schöne Fachwerkhäuser. Wir sind spaziert bis zu einem ganz luftigen Platz, gleich beim Wasser von der Ill. Und auf dem Platz waren eben auch mehrere Platanen gepflanzt. Später sind wir nachher zurückgegangen in die Altstadt und auf dem Hauptplatz von Straßburg, in der Place Kléber, haben wir uns dann vom Gaëtan verabschiedet. Den restlichen Nachmittag haben wir nachher Freizeit gehabt und die einen haben da in der Zeit einen Einkaufsbummel gemacht, andere haben eine Tour gemacht mit der Straßenbahn kreis und quer durch die Stadt oder wieder andere haben eine Ausstellung besucht, wo Geschichte und Architektur von Straßburg erklärt worden sind. Am Donnerstag haben wir nachher die Stadt Karlsruhe besucht. Liegt praktisch in Baden, also in Deutschland, und dementsprechend sind wir auf der orografisch rechten Seite vom Rhein geblieben und ungefähr 80 Kilometer nordwärts gefahren. Karlsruhe hat 340.000 Einwohner, ist auch eine Universitätsstadt, und zwar eine sehr junge Stadt, die erst 1715 gegründet worden ist, und zwar vom Markgraf Karl Wilhelm, deswegen der Name Karlsruhe. Sie ist am Reißbrett geplant worden. Alle Straßen in der Innenstadt, die verlaufen fächerförmig in Richtung Süden, ausgehend vom Schloss. Wir strohlen. Und deswegen, weil die so fächerförmig angeordnet sein, heißt Karlsruhe die Fächerstadt. Bedeutend ist Karlsruhe natürlich auch, weil dort der Bundesgerichtshof und der Bundesverfassungshof ihre Sitze hoben. Wir haben uns mit der Stadtführerin Sabine getroffen am Marktplatz und von Sam ausgehend sind wir zuerst durch eine ganz weitläufige Grünanlage in Richtung Schloss spaziert bis zum Botanischen Garten. Unterwegs haben wir mehrere exotische Pflanzen und Bäume bewundert, die was da schon seit vielen Jahrhunderten wachsen. Es hat auch viele Linden gegeben, passend zu den wichtigen Einrichtungen der Rechtsprechung in der Stadt. Weil unter der Linde ist ja schon früher eben allem Recht gesprochen worden, weil der Linde ein ausgleichender Einfluss noch gesagt wird. Zurück auf dem Marktplatz hat uns die Sabine eben die evangelische Stadtkirche gezeigt. Ausnummer sind alles Säulen und hat fast ausgeschaut wie ein griechischer Tempel. Gegenüber ist das Rathaus, das ist auch im klassizistischen Stil erbaut. Im Eingangsbereich vom Rathaus ist uns erklärt worden, dass im 19. Jahrhundert in Karlsruhe eine Laufmaschine erfunden worden ist. Das ist der Vorläufer vom heutigen Fahrrad. Mittel auf dem Marktplatz steht eine 6 Meter hohe Pyramide und in der Pyramide ist das Grabmal vom Stadtgründer Karl Wilhelm untergebracht. Das Schloss, das wir dann später besichtigt haben, ist im Zweiten Weltkrieg total zerstört worden. Es ist äußerlich, sagen wir, originalgetreu wieder aufgebaut worden, aber innen ist eigentlich ganz schmucklos und ist einfach museal genutzt, um die Wertgegenstände von den badischen Herrschern auszustellen. Wir haben da einen ganz reich geschmückten Thron gesehen, eine Krone, ein Zepter und eben auch ein Schwert. Dann hat es so Gemälde gegeben, wo die Herrscherfamilie abgebildet worden ist und da ist uns die Mode erklärt worden und auch wie früher Feste gefeiert worden sein. Am Nachmittag haben wir Freizeit gehabt und die einen haben die Zeit genutzt, im Schatten unter einem Baum in der Grünanlage zu sitzen und zu entspannen, andere durch die Straßen zu bummeln oder manche haben auch die katholische Stephanskirche besucht. Das ist eine Kuppelkirche und die ist erbaut laut Vorbild eben von Pantheon in Rom. Am Freitagvormittag haben wir noch die Hochkönigsburg besichtigt. Dafür sind wir wieder in südliche Richtung vom Rhein entlang. Unsere Reiseleiterin an dem Tag, die hat Ute geheißen, die hat uns unterwegs die Wichtigkeit von der Landwirtschaft im Rheintal erklärt und auch von den Problemen, die mit so einer intensiven Bewirtschaftung verbunden sind. Wir sind eben da vorbeigefahren, wie auch in die Tage davor schon, an ganz riesig große, weite Kornfelder oder Mais- oder Rapsfelder. Schon von Weitem hat man nachher die Hochkönigsburg gesehen, wie sie da auf einem schroffen Felsen eben gethront ist. Die Burg stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert, ist aber mehrmals während der Jahrhunderte verfallen oder geschliffen worden und wieder aufgebaut worden. Zuletzt von 1899 bis 1908, und zwar von Kaiser Wilhelm II., und zwar rein aus Repräsentationszwecken natürlich. Alle Gegenstände, Waffen und Kanonen und Möbel, die man auf der Burg sieht, sind von überall her zusammen gesammelt worden, um einer halt eine mittelalterliche Burg noch zu empfinden. Die Anlage ist 200 Meter lang und wir sind da eben durch mehrere Tore, Falltore oder über Zugbrücken von einem Innenhof zum anderen gewandert und so über ganz unregelmäßige Stufen auch gestiegen bis zu die Wohnräume und zu die Säle und bis zuletzt nachher zur letzten Bastion. Oben haben wir uns über die Festungsmauer drüber gebeugt und haben weit in das weite Land eben ausgeschaut gekannt. Zu Mittag sind wir dann in ein Gasthaus eingekehrt, wo wir in Flammkuchen gegessen haben. Das ist ein typisches Gericht vom Elsass. Es ist ein Teig aus Mehl, Wasser und Salz und ist so rund geformt wie eine Pizza. Und in der klassischen Variante ist belegt nachher mit Zwiebel, Speck und Frischkäse. Der Flammkuchen wird im Feuer gebacken und zwar so, dass die Flammen über den Kuchen zusammenschlagen und deswegen kommt auch der Name. Zumindest eben früher ist es so gebacken worden. Typisch für die Elsässer Küche ist auch Sauerkraut, das mit Schweinefleisch gegessen wird. Ganz früher haben sie die Leute es auch viel mit Fisch gegessen. Nachmittag haben wir nachher einen Naturpark besucht. Der ist 1976 gegründet worden, weil damals der Bestand von den Störchen gefährdet gewesen ist. Es hat nämlich Leimer Nein Storchenpaare eben gegeben. Heutzutage zählen sie wieder 1400 Störche im Elsass. Wir haben auch tatsächlich allem wieder auf unsere Ausflüge Storchennäste irgendwo entdecken können, entweder auf einen Kirchturm oder auf Hausdächer oder auf Strommasten. Nachdem die Nächte allem wieder verwendet werden und auch drum weitergebaut werden, können die bis zu 500 Kilo schwer werden. Und wenn es einen Sturm gibt, ist das natürlich gefährlich, wenn die umfallen täten. Deswegen richtet man in die Störche so stabile Eisengerüste, wo sie ihr Nest dann aufbauen können. Im Naturpark gibt es 50 Storchennäste. Wir haben beobachten können, wie die Jungen von ihren Eltern gefüttert werden. Im Frühjahr kommen die Störche jedes Jahr ins Elsass, um zu brüten. Die Storchenpaare sind sehr treu aneinander, also die bleiben lebenslang beieinander und sie kehren auch allem wieder ins gleiche Nest zurück. Im Park haben wir junge Störche gesehen, die Anfang Mai geschlüpft sind und auch solche, die 3 Wochen später geboren sind. Und wir haben eigentlich gestaunt, wie viel die schon gewachsen sind in der kurzen Zeit. Im Herbst werden sie dann schon selbstständig in Richtung Süden fliegen, um zu überwintern und im nächsten Jahr zurückkommen und irgendwo eine neue Familie gründen. Im Naturpark hat es dann auch andere Tiere gegeben, die was dort gehalten werden, um sie dann später wieder auszuwildern. Zum Beispiel Fischotter oder Elsasshamster. Und weiters hat es dann auch solche Tiere gegeben, die was eigentlich nicht im Elsass beheimatet sind. Zum Beispiel eben Florida-Schildkröten oder Waschbären. Die sind irgendwann einmal ausgesetzt worden und nachdem sie das Ökosystem stören täten, hat man sie eingesammelt und da in den Naturpark untergebracht. Noch in so einem Ausflug in die Welt der Tiere sind wir auf der Weinstraße weitergefahren. Die Weinstraße, die Elsässer Weinstraße, ist 160 Kilometer lang und verläuft parallel zum Rheintal. Es ist eine ganz liebliche, hügelige Gegend. Unser Weg hat sich so geschlängelt durch die Weinberge und alleweil wieder sind wir an ein Weindorf durchgekommen. Auf der Weinstraße gibt es 62 Weindörfer. In einer Rebanlage haben wir dann Halt gemacht und unsere Reiseleiterin hat uns in Weinanbau in Spalierziehung erklärt. Im Elsass werden vor allem Weißweine hergestellt und an solchen haben wir auch zum Mittagessen, zum Flammkuchen genossen. Vor unserer Heimreise am Samstag haben wir noch Freiburg im Breisgau besucht. Dafür sind wir 90 Kilometer südlich gefahren, allem in Rhein entlang. In Freiburg haben uns schon die Iris und der Walter erwartet, mit dem wir in 2 Gruppen eine Stadtbesichtigung gemacht haben. Freiburg hat 230.000 Einwohner und ist eine Universitätsstadt. Die Straßen waren sehr belebt und es hat ganz viele Straßenmusikanten gegeben. Ein paar von denen sind wohl sicherlich Studierende, weil es gibt eben in Freiburg 35.000 Studierende. Wir haben schöne Fachwerkhäuser gesehen. Besonders ist auch die Pflasterung in die Straßen aus Rheinkiesel. Überall hat man eben auch so Bodenmosaike gesehen in der Pflasterung. Zum Beispiel auf einem Platz die Wappen von den 12 Partnerstädte von Freiburg. Darunter waren auch Innsbruck und Padua. Etwas anderes, was eine Besonderheit ist von Freiburg, da sind überall auf die Straßen so kleine Wassergräben, über die man drüber springen muss, wenn man da durch die Straßen geht. Die Gräben werden eben gespeist mit Wasser aus der Dreisam. Früher hat das Wasser als Löschwasser oder zum Waschen gedient oder auch zum Trinken von den Tieren. Heute sagt man, dass wer in so ein Bächle einsteigt, der muss eine Freiburgerin oder einen Freiburger heiraten. Jetzt zwei Anwärter für so eine Hochzeit hätten wir auch in unserer Gruppe. Ob das natürlich wirklich versehen gewesen ist, dass sie da ins Wasser eingetappt sein, selbst kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Wahrzeichen von Freiburg ist das Münster, das wir natürlich auch besucht haben. In Münster gibt es einen Flügelaltar, der entweder die Krönung Mariens zeigt oder eben Darstellungen rund um die Geburt von Christi. Bekannt ist es Münster auch wegen der 16 Glocken und wegen vier Orgeln, die alle zentral von einer Stelle aus gespielt werden können. Einige von den bunt bemalten Fenster stammen noch aus dem 13. Jahrhundert und sind eben erhalten. Nach dem Mittagessen sind wir nachher endgültig im Bus eingestiegen und sind Richtung Heimat gefahren. Und zwar ist die Fahrt gegangen in Schwarzwald entlang bis zum Bodensee und dann in Nordufer vom Schwäbischen Meer, wie man sagt, entlang bis nach Bregenz, über den Arlberg, Pass, nach Tirol und dann über den Brenner bis Südtirol und Bozen. Unterwegs haben wir uns gern und ausgiebig ausgetauscht über die vergangenen Tage und über das, was wir erlebt haben und sind eigentlich einstimmig zur Meinung gekommen, dass die Reise wieder ganz gut gelungen ist. Wir haben Gelegenheit gehabt, wieder ein bisschen von unserer Seele in ein Stück auf unserer Erde halt zu hinterlassen. Und wenn wir in Zukunft von der Gegend reden hören, haben wir ganz einen anderen Bezug dazu. Wir haben das Elsass kennengelernt als eine Region mit ganz besonderen Eigenheiten und auch Baden erwähnt gestreift. Genossen haben wir natürlich auch die Vorteile von einem zusammenwachsenden Europa, da wir ja täglich über die Staatsgrenze gefahren sind und von lästigen und langwierigen Grenzkontrollen aber verschont geblieben sind. Ganz anders als vor ein paar Jahren auf der Balkanreise. Wir haben in der Woche auch viel Sonnenschein genießen können und eben auch die Frühsommer. Tage warme, die uns ein bisschen für den kühlen und sehr verregneten Mai heuer entschädigt haben. Wir haben eben alle gedankt, die zum guten Gelingen vor der Reise beigetragen haben. Da war einmal der Chauffeur Luis zu nennen und dann die Organisatoren Anni, die Erika und den Alfred und natürlich den Hauptorganisator Nikolaus, der was als treibende Kraft dafür gesorgt hat, dass die Reise überhaupt zustande gekommen hat, gekannt. Danken müssen wir auch in unsere Begleiter und auch jeden einzelnen Teilnehmer für die Gemeinschaft und für die gelebte Freundschaft wäre in der Gruppe. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ich auch im nächsten Jahr wieder von einer Kulturreise berichten kann. Bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer noch weiterhin. Wer eine Reise tut oder einen Urlaub noch vor sich hat, den wünsche ich eine gute Zeit. Und wer es schon hinter sich hat, dem noch schöne Erinnerungen daran. Und ich grüße euch alle ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind nun am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Vielleicht wart ihr ja in Gedanken auch mit auf Reisen. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Sommer. Bis zum nächsten Mal im Oktober. Linda und Veronika.